Die Schriftstellerin Barbara Honigmann wohnt im schönen, berühmten Straßburg. Sie wohnt dort aber in einer ausgesprochen tristen Straße. Wenn sie ihre Adresse nennt, sagen viele, da haben wir am Anfang auch gewohnt. Chronik meiner Straße, so heißt ihr neues Buch über eine Straße des Ankommens und Anfangens und des Hängenbleibens. Sie ist eben unsere Straße, schreibt sie in ihrem Buch. In der Straße leben Menschen aus allen Teilen der Welt, von denen Barbara Honigmann von ihrem Schreibtisch hinter dem Fenster erzählt. Barbara Honigmann ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Guten Tag.
1984 sind Sie mit Ihrer Familie nach Straßburg in diese Straße gezogen. Vielleicht zunächst, Sie kamen aus Ost-Berlin, wo Sie aufgewachsen sind. Warum denn nach Straßburg und nicht nach Westdeutschland oder vielleicht nach Israel?
Naja, es hängt schon mit dem Jüdischen, deswegen sagen Sie jetzt Israel, es hängt mit dem Jüdischen Zusammenhang sozusagen zusammen. Wir haben halt einen Ort gesucht, der doch möglichst noch in Europa ist. Also Israel war uns einfach irgendwie auch zu weit, ich sage jetzt uns, weil es ja, wir sind ja als Familie. Und jüdisch gesehen ist Straßburg eben ein sehr interessanter Ort gewesen und ist es auch noch. Man hat uns davon erzählt und so ist es zustande gekommen.
Und dann kommen Sie in dieser Straße an, diese triste Straße des Anfangs, wo die meisten dann nach ihrer Ankunft weiterziehen, weil sie zum Beispiel einen schöneren Platz in Straßburg finden. Warum sind Sie denn dort geblieben?
Das weiß ich vielleicht aus Trägheit, das kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Wir suchen irgendwie was anderes als einfach nur eine bessere Gegend. Die Gegend ist ja auch gar nicht so schlecht, aber sie hat eben nicht so einen tollen Ruf. Wir haben ja da mit Kindern gewohnt, die sind inzwischen ausgezogen. Dadurch ist die Wohnung ja auch größer geworden. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, da wegzuziehen.
Die Straße Rue Idel heißt sie, Rue Idel, über die Sie schreiben, ist eine Straße, in der sich Menschen aus der ganzen Welt treffen. Zu Beginn des Buchs schreiben Sie, die vielen Völker, die sich hier niedergelassen haben, vermischen sich wenig. Ja, sie gehen sich buchstäblich aus dem Weg, laufen an der Straße aneinander vorbei. Da gibt es also zunächst kein dolles multikulturelles Miteinander, so wie wir uns das manchmal wünschen, oder?
Naja, das weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch mit dem Wunsch, das ist auch vielleicht auch ein bisschen eine Fantasie, die sowieso schlecht aufgeht. Aber so ein nachbarschaftliches Nebeneinanderherleben, finde ich, ist ja schon was. Also viel mehr sollte man vielleicht auch nicht unbedingt erwarten. Wenn es ein friedliches Nebeneinander gibt, dann, ja, das nennt man Nachbarschaft. Warum eigentlich nicht, ne?
Da beschreiben Sie das Leben in dieser Straße. Ich nehme mal ein Beispiel. Eines Tages fliegt ein Baum auf Ihren Balkon und Sie wissen nicht, wo dieser Baum herkommt. Der unbekannte, geheimnisvolle Baum. Wird das zu einer Art Metapher für Ihre Sicht auf die Menschen in Ihrer Straße und Ihrer Herkunft? Dieser Baum?
Könnte sein, vielleicht, ja. Aber so geheimnisvoll ist die Herkunft der anderen Bewohner der Straße eigentlich nicht. Denn meistens weiß man oder ahnt man, wo die herkommen. Die kommen meist aus den gerade aktuellen Krisengebieten oder denen von vor 20 Jahren. Das ist ganz schön, ja, habe ich eigentlich nicht wirklich so angelegt, aber warum nicht, ja.
Vielleicht ist die Herkunft nicht immer geheimnisvoll, aber ja. Ihr Blick auf die Menschen ist ein Blick voller Neugierde, auch ein mitfühlender Blick. Und Sie bekommen ja immer nur diesen kleinen Ausschnitt, also ein kurzes Gespräch, vielleicht lauscht man auch und bekommt Gesprächsfetzen irgendwo mit, man beobachtet die Leute, aber spornt auch die Fantasie an, sich immer ein ganzes Leben dazu auszudenken, oder?
Ja, stimmt schon, ja. Naja, ich bin irgendwie auch von Natur aus einfach neugierig, also ich höre gern Geschichten und ich höre gern Lebensgeschichten, einfach weil das so eine Erfahrung ist, dass praktisch jeder Mensch irgendwie eine interessante Lebensgeschichte, wo immer er herkommt, auch der seit 27 Generationen an demselben Ort. Jeder hat irgendwie eine interessante Lebensgeschichte und eine interessante Herkunft und es hat mich immer interessiert und es interessiert mich auch weiter. Und ja, und in der Straße bietet sich das ja sozusagen dar, ne?
Sie sagten gerade, Sie sind auch nach Straßburg gezogen, weil es dort eine große jüdische Gemeinde und lebendiges jüdisches Leben spielt. Welche Rolle spielt das auch in Ihrem Roman? Ihre Familie praktiziert die jüdischen Feiertage und Feste, wie sie den Alltag praktizieren. Also es ist nichts Besonderes, so wie wir zum Beispiel auch Weihnachten praktizieren oder Ostern praktizieren. Trotzdem ist das Thema auch in Ihrem Buch natürlich vorhanden, wie bei uns auch Weihnachten und Ostern vorkommt. Sie feiern das Laubhüttenfest zum Beispiel, da gibt es eine interessante Geschichte, wie man das hinkriegt in dieser Straße. Oder auch wie die Ich-Erzählerin andere erlebt, die ihr Judentum praktiziert. Ist das auch so ein bisschen so ein Spiegel, sich da anzugucken? Da gibt es ein paar, das beobachtet sie und sagt, ach, die sind aber Mischugge fromm zum Beispiel, um sich wiederum auch zu identifizieren, um sich dann wieder abzugrenzen?
Ja, das ist ja notgedrungen. Es ist ja immer so, dass man sich irgendwie auch vergleicht mit anderen oder sozusagen in der Beobachtung sich dann selber auch irgendwie ein bisschen positioniert. Aber das ist jetzt nicht darauf hingeschrieben oder darauf hingedacht. Aber das sind einfach, manche Charaktere sind irgendwie extremer als andere. Also unser Quartier ist, also mit der Zeit auch noch mehr, ist ein bisschen so ein jüdisches Quartier, aber eben nicht ausschließlich, wie das in so einer ja nicht sehr großen Stadt wie Straßburg auch ist. Da gibt es natürlich alle Abstufungen und alle verschiedenen Möglichkeiten, das jüdische, auch religiöse Leben mehr oder weniger zu leben. Es gibt auch viele Juden, die sind überhaupt nicht religiös. Naja, und da gibt es eben alle Abstufungen bis Mischugge fromm, ne?
Und die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die schwingt natürlich auch mit. Da gibt es die drei jüdischen Witwen. Bei einer dieser Witwe wird die Ich-Erzählerin dann so eine Art Sekretärin und auch Übersetzerin. Wie kommt es dazu?
Ja, das ist eine meiner Nachbarinnen von einem Stock drüber. Ja, das war eine ungarische Familie, sind ja jetzt beide gestorben. Alte Leute. Also als wir einzogen, waren sie noch nicht so alt, aber doch mal eine Generation älter als wir, also die Generation meiner Eltern eher. Also sie war in Auschwitz und er war, also das ist eine etwas merkwürdige Geschichte, ich konnte es am Anfang auch schwer glauben, aber offensichtlich war das so. Ungarn war ja verbündet mit Hitler. Also die Männer der ungarischen Armee waren dann inkorporiert in die Wehrmacht und auch jüdische Männer. Also der Mann zu der Frau war dann, also fand sich dann in Stalingrad wieder. Und sie war also in Auschwitz und ist aber dann befreit worden, hat sie überlebt. Und dann haben die weiter in Ungarn gelebt, lange noch, und sind erst in den frühen 60er Jahren aus Ungarn dann weg, nach Straßburg. Und da war es aber schon zu spät für Wiedergutmachungsforderungen. Während er, der also in der Wehrmacht gekämpft hat, hat seine Soldatenrente oder was man da kriegt, hat der die bekommen. Aber sie hat nie irgendwas bekommen, weil die Fristen irgendwie abgelaufen waren und in Ungarn hat sich da niemand drum gekümmert. Und dann haben wir zusammen versucht, weil es musste ja über Deutschland gehen und da mussten irgendwelche deutschen Rechtsanwälte und Notare, und da habe ich ihr dabei eben geholfen bei diesen Korrespondenzen und Anträgen. Und als dann nachher die Mauer fiel, dann hat die Claims-Konferenz eben für Leute aus dem Ostblock nochmal so eine späte Pauschal-Wiedergutmachungszahlung erklagt. Und da musste man natürlich auch wieder einen Haufen Anträge ausfüllen. Und die konnte so ein bisschen Deutsch, aber nicht so richtig. Und dann habe ich das also alles für sie gemacht.
Und erfolgreich
haben
gemacht.
Wir das auch, hat sie die auch bekommen. Ne?
Das heißt, in dem Roman, in dem Buch über die Menschen und über diese Straße, da geht es natürlich auch immer um die Frage von Herkunft und Heimat. Sie selbst kommen aus Ost-Berlin, Sie sind dort aufgewachsen, haben dort gearbeitet, haben dort auch geheiratet. Aber Sie schreiben, dass Sie sich weder von dort fühlen noch von hier, also auch nicht von dieser Straße. Es sei ein Auseinandersein mit beiden Orten. Empfinden Sie das als beunruhigend oder als traurig?
Nein, nicht über alle Maßen, nein. Also ich habe ja die ersten 35 Jahre meines Lebens in Deutschland und sozusagen noch in der DDR gelebt und bin da aufgewachsen und habe da einen Haufen Freundinnen und später Kollegen und sowas gehabt. Aber irgendwie war es immer klar, meine Eltern waren Juden. Ich hatte immer eine andere Herkunftsgeschichte als so viele andere, aber das ist einfach auch das Schicksal von Minderheiten. Und Juden sind eben eine Minderheit und es war immer irgendwie immer selbstverständlich. Und jetzt dort hat sich ein bisschen umgekehrt. Ich bin dann nach Frankreich gekommen, war 35, musste die Sprache lernen. Also es gibt einmal Frankreich. Ich habe dann Französisch gelernt, aber es ist eben nicht meine Muttersprache. Also ich muss in einer Sprache leben, die für mich auch eine Fremdsprache bleibt. Das interessiert mich alles und so. Und unter den Juden ist man sozusagen als jemand, der aus Deutschland kommt, dann irgendwie auch sehr exotisch. Das kann man auch schwer erklären. Ich habe gelernt, damit zu leben. Ich bin ja nicht so entwurzelt und man muss vielleicht auch nicht so eine tiefen Wurzeln haben. Ist vielleicht auch nicht nötig und auch nicht möglich. Ne?
Aber die Sprache, die spielt schon eine Rolle. Das merkt man in Ihrem Buch auch. Also das erlebt man auch in den Geschichten über die Menschen. Häufig fühlen sie sich dort sehr wohl, wo sie ihre Muttersprache sprechen können. Das geht dann auch ihrer Mutter so, die das Ungarische dann aufsucht wieder. Ist das so? Ist die Sprache da etwas ganz Wichtiges?
Naja, sicher, klar. Es ist eine Sprachheimat und es ist auch ein Sprachgefängnis, wenn Sie so wollen. Aus der kann man irgendwie nicht raus. Und ich lese auch zum Beispiel einfach wirklich lieber Deutsch als Französisch. Ich lese auch Französisch, aber zum Schluss lese ich dann eben doch lieber Deutsch. Es ist einfach meine Sprache und in der bin ich eben wirklich zu Hause. Ne? Aber ich meine, ich liebe auch Französisch und ich mag es sehr und mich interessiert die französische Literatur natürlich auch sehr. Aber das ist dann immer doch auch so ein Kennenlernen und aha und so, ja, ist interessant. Deutsche Literatur und Deutschsprache ist für mich nicht interessant. Es ist eben meine Sprache und meine Literatur.
Sie sagen, das ist ein Zuhause, sich zu Hause fühlen, dort, wo man die Muttersprache sprechen kann. Heimat ist immer so ein großer, ja, Heimat, pathetischer Begriff,
find ich,
oder?
Auch, ja, finde ich auch viel zu pathetisch. Ja, dass man in der Sprache, in seiner Muttersprache zu Hause ist, ist ja irgendwie selbstverständlich. Ne?
Ihr Buch heißt Chronik einer Straße. Dabei geht es nicht nur um die Straße, sondern auch um eine Geschichte, die sich über 30 Jahre erzählt. Diese Chronik, das hält auch das Buch zusammen. Die Kinder werden groß und ziehen aus. Die Nachbarn sterben auch. Ist es auch ein Buch über die vergehende Zeit?
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen, weil es ist eigentlich vor allem ein Buch über die vergehende Zeit. Deswegen habe ich eben auch das Wort Chronik benutzt. Also es ist auch ein Anklang an die Chronik der Sperlingskasse von Rabe. Ne? Aber das Wort Chronik sagt ja eben Zeit vor allem. Also ich hatte ja in dem letzten Satz, dass ich da sitze und die Zeit zieht in diesem Raum. Ich habe die sozusagen in den Raum gebannt, aber es ist eigentlich auch ein Blick auf die vergehende Zeit. Ja, so wollte ich das haben. Ja.
Das ist sicher eine der wirklich großen existenziellen Fragen, die wir uns immer wieder stellen, was die Zeit mit einem macht, die vergehende Zeit, die sich über das Leben legt. Sie erzählen das sehr schön, auch mit einer Sehnsucht nach dem, was einmal war, die Freundschaften. Ist die Sehnsucht vielleicht auch ein Grundmotiv Ihres Schreibens?
Vielleicht, ja. Das weiß ich nicht so genau, was die Grundmotive sind. Na, Sehnsucht ist auch so ein bisschen so wie Heimat, das ist so auch ein großes Wort, ein bisschen pathetisch, ja, so was ein bisschen Melancholisches vielleicht, ja. Es gibt eine Präsenz der vergangenen Zeit, die vergangene Zeit ist ja präsent, die bleibt ja präsent. Die Zeit ist zwar vergangen, aber das, was da drin enthalten ist, bleibt ja Präsenz, das ist ja das, was es alles so schwierig macht. Nee, aber wenn es eine Eigenschaft gibt, die mir wirklich fremd ist, dann ist es Nostalgie, also ich bin überhaupt nicht nostalgisch. Wirklich auch gar nichts. Also noch nicht mal darauf, als die Kinder klein waren. Weil als die Kinder klein waren, waren sie eben klein. Und jetzt dann sind sie irgendwann erwachsen geworden. Und so geht es eben. Und das kann ich auch so akzeptieren. Ne?
Aber Sie schauen sich die Zeit auch an. Also die Ich-Erzählerin, die tut sich sehr schwer, Dinge zum Beispiel wegzuwerfen. So ein verrostetes Auto auf dem Balkon, das kann man doch nicht wegwerfen, oder?
Ja, das stimmt. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob das schon Nostalgie ist. Das ist einfach so ein, nee, ich sagte es ja dann auch irgendwie, das sind so Fetische, die irgendwas repräsentieren, dass da eben noch irgendeine Gegenwart ist. Aber es ist auch noch keine Nostalgie, es ist einfach nochmal, also es gibt ein paar Gegenstände, die halten in sich sozusagen eine Zeit, die eben vergangen ist oder sozusagen sogar dieser, da gibt es ja so einen Beutel aus Wien, noch von meiner Mutter und meine Mutter ist eben in Wien begraben, schon seit sehr langer Zeit und da ist nicht mehr sonst sehr viel und ich bin auch nicht mehr oft in Wien. Und dieser Beutel repräsentiert eben die ganze Herkunft meiner Mutter aus Wien und Wien. Und
das sind aufgeladene Gegenstände. Das sind, ja, das sind keine Reliquien, aber das hat mehr Wert als nur, naja, das ist ja mehr als ein Stoff.
Ist vielleicht ist eben wirklich ein bisschen was Heidnisches oder was Paganistisches oder sowas. Das ist eben irgend so ein Gegenstand, so irgendein alter Oller. Manchmal nimmt man ja auch irgendwo mal einen Stein mit oder was und dann liegt er da und hat von sich aus überhaupt keine Ausstrahlung, aber er trägt eben in sich irgendwas.
Oder das Bäumchen auf dem Balkon, das plötzlich dahin geflogen ist und man hegt und pflegt es weiter. Frau Honigmann, eine Frage muss ich doch noch stellen. Nachdem Sie Ihr Buch fertig geschrieben haben, ist ja sehr viel passiert. Also nach den Anschlägen der Islamisten in Frankreich, die sich gegen Juden gerichtet haben. Also es waren ja nicht nur die Journalisten Charlie Hebdo, sondern das jüdische Kaufhaus. Ja. Das vergisst man oft zu sagen. Das Klima hat sich gewandelt. Es heißt jetzt auch, hier in Deutschland hören wir viel darüber, dass viele aus Frankreich, viele Juden nach Israel auswandern wollen oder auch ausgewandert sind. Beobachten Sie das auch in Ihrem Umfeld?
Ja, das kann ich leider nur bestätigen. Ja. Die Stimmung ist sehr schlecht und sehr viele gehen weg. Mich erinnert es ein bisschen an die DDR so in den letzten Jahren, wo das dann auch, also wer nicht gerade schon weggegangen war, der bereitete sich vor. So ein bisschen so ist es tatsächlich. Also es gehen viele junge Familien weg. Oder aber Eltern, deren Kinder schon dort sind und die gehen dann in Rente und dann gehen sie auch, naja, die Stimmung ist sehr schlecht. Also in Straßburg geht's noch, das ist irgendwie so eine Insel der Seligen, aber mein Sohn ist ja in Paris. In Paris ist die Stimmung sehr, sehr schlecht. Das ist kein Antisemitismus von oben, also das kann man nicht vergleichen mit, also es gibt ja keine Rassegesetze oder was auch immer, das kommt eben wirklich aus diesen merkwürdigen Strömungen, ne? Was einfach sehr beunruhigend, und die Leute machen sich, wollen einfach ihre Kinder nicht in so einer Situation aufwachsen lassen. Also ich höre das sehr viel, ja, das muss ich leider sagen. Ja.
Kommt auch viel aus der arabischen Welt, das muss man einfach so sehen. Also es ist doch bedrohlich, dass man nicht mehr mit der Kippa auf die Straße gehen kann.
Ja, sagt man, aber also ich kann es ja jetzt nur von Straßburg sagen, da gehen alle mit einer Kippa oder so oder weiß ich, oder mit ihrem schwarzen Hut oder was. Also, sie sind, also Straßburg ist irgendwie ruhiger, gab es auch nicht solche Vorkommnisse, aber in Paris ist es, ja, habe ich öfters auch gehört, dass man dann mal auch mal 3 Metrostationen vorher schon mal aussteigt, weil man das Gefühl hat, man wird da ein bisschen blöd angeguckt und geht lieber schon mal ein bisschen früher raus, ja.
Dann haben Sie viele Kontakte nach Deutschland. Sie sind hier auf Lesereise auch. Viele Freunde haben Sie. Wie erleben Sie denn jetzt die Diskussionen hier um die Flüchtlinge, die ja besonders nach den Ereignissen der Silvesternacht hier in Köln fast alle umtreibt hier?
Das, was hier passiert ist in Köln, da weiß ich überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Das ist irgendwie, dass man da irgendwie schockiert. Das kommt mir so vor, als ob das irgendjemand, also so ein richtiger Rechtsextremer sozusagen auf die Beine, also inszeniert hätte, um nochmal so richtig zu zeigen. Ja, ist irgendwie grässlich. So richtig weiß ich auch nicht, was das werden soll, weil es eben dann immer so extreme, so einen extremen Blick darauf gibt. Also entweder, ja, ist alles wunderbar und die sollen alle kommen, oder aber nee, alle raus. Irgendwas dazwischen müsste ja doch möglich sein.
In Ihrem Buch endet das ziemlich am Ende mit einem großen internationalen Straßenfest. Alle feiern gemeinsam. Ist das ein Traum oder ist das möglich?
Naja, verstehen Sie, diese Straße, das ist noch so ein Zwischengebiet. Das ist eben nicht, sind nicht irgendwie jetzt ganz viele Flüchtlinge, die plötzlich angekommen sind, sondern sind so aus verschiedenen Wellen des Ankommens über viele, viele Jahre, ja Jahrzehnte. Leute, die da eben so angespült sind und da schon lange leben. Und es ist eben kein Ghetto. Es ist nicht so ein trister Vorort oder so eine triste Banlieue, wie es in Straßburg ja auch gibt und wo ich nie hingehe und die ich auch gar nicht kenne und wo ich auch nichts zu tun habe. Und bei uns ist eben noch so ein Zwischengebiet zwischen, es ist nicht so was richtig Gutes, aber die Uni ist nicht weit, ist einfach eine gemischte Gegend. Ja, es ist populär, also ist nicht richtig eine arme, aber ist nicht was Gehobeneres, Besseres, Bourgeoise, sondern so ein, ja, warte ich, eine gemischte Gegend. Und deswegen, was ich vorhin auch sagte, das ist einfach eine Nachbarschaft. Da ist jetzt auch nicht die große Verbrüderung. Da macht eben der Bezirksbürgermeister, macht dann eben ab und zu, gibt es da dann so ein Straßenfest, na ja, und dann, da kommen die Leute, dann essen sie ihren Kuchen und dann, wie gesagt, dann hat sich da auch so ein Verein gegründet. Da gibt es schon so ein paar Aktivitäten. Aber wie gesagt, das sind alles auch nicht unbedingt neu Angekommene, sondern es ist doch schon so ein Nebeneinander, ich will gar nicht sagen Miteinanderleben, es ist eigentlich ein Nebeneinanderleben. Und ich finde ja auch, so ein Nebeneinanderleben ist vielleicht gar nicht so schlecht.
Sie sind froh, da zu wohnen?
Ja, ich wohne da gerne, ja. Ja.
Vielen Dank, Barbara Honigmann. Chronik meiner Straße, so heißt Ihr Buch. Über Menschen aus aller Welt in einer Straße, in der alle eines verbindet. Sie sind nicht von hier, sie sind fremd. Barbara Honigmann erzählt von den Menschen mit einer großen Menschenliebe und einer sanften Offenheit, von den Schrulligkeiten und den Schicksalsschlägen. Und plötzlich meint man, in ihrer Straße auch der ganzen Welt zu begegnen. Das Buch Chronik meiner Straße ist im Hansa Verlag erschienen. Es hat 152 Seiten und es kostet 16,90 €. Dankeschön.